Zum 569. Mal begrüßt euch der Sneakpot und wir besprechen heute für euch den Film Über dem Tellerrand. Mit mir hier unser Flat Earther, das ist Robert Krüger.
Die Erde ist eine Scheibe, da kannst du mir erzählen, was du willst, du Kugelspinner, Stefan Giesbert.
Hast du mich fett genannt?
Weiß ich nicht.
Schön. Das ist doch diese Netflix-Doku, die im Moment ganz prominent gefeatured wird, oder?
Wahrscheinlich ist sie das. Wahrscheinlich habe ich sie auch deshalb gefunden. Ich habe nämlich gestern Abend so ein bisschen lustlos in meinem Netflix rumgeklickt. Eigentlich war ich schon so mehr oder weniger drauf und dran, ins Bett zu gehen.
Hättest du mich mal angerufen oder mir eine Nachricht geschickt, ich hätte dir Zahlen genannt, dann hättest du zählen können. So bin ich letzte Woche bei Polar gelandet.
Hm. Wem hast du da eine Nachricht geschickt?
Meinem Cousin.
Ah, okay. Ja, nee, es war eigentlich so,
Sag mir mal zwei Zahlen. Wieso? Ich möchte was auf Netflix gucken oder auf Amazon. Sag einfach eine Zahl.
918. Oh, nö.
Nee, ich hab's dann doch ein bisschen eingeschränkt gehabt. Von vornherein. Ja, gut. Ich muss hier die nächste Taste drücken. Unter dem Tellerrand. Worum ging's?
Tja, es geht um im Wesentlichen den im Moment wohl bekanntesten Flat Earther, Mark Sargent.
Da gibt's Promis?
Ja, da gibt's Promis. Das ist auch durchaus ein Thema in dieser Dokumentarfilm. Ja, also erstmal kurz, was sind Flat Earther? Das ist eine Gruppe von Menschen, die weltweit sich wachsender Beliebtheit erfreut, muss man leider sagen, die einem Glauben anhängen, den wir eigentlich dachten, irgendwann im Mittelalter hinter uns gelassen zu haben oder eigentlich schon deutlich vorher, nämlich der Tatsache, dass sie glauben, dass die Erde eine Scheibe sei. Damit einhergehen dann alle möglichen anderen Verschwörungstheorien. Das wird in dem Film sehr schön rausgearbeitet. Wenn du glaubst, dass die Erde eine Scheibe ist, dann musst du dir natürlich irgendwie Erklärungen überlegen, warum man von Amerika nach Europa und von Amerika nach Asien und von Asien wieder nach Europa fliegen kann, ohne dann nochmal bei Amerika vorbeizukommen. Also malen die dann so, naja, ein etwas anderes Bild hin, wie die Erde aussieht. Das ist dann im Wesentlichen, der Nordpol ist dann in der Mitte. Ach so. Und die ganzen Kontinente liegen dann so kreisförmig drumherum. Und der Südpol ist in Wirklichkeit, wenn ich jetzt mal so spreche, als würde ich das glauben, eine Eiswand, die einmal außen rum geht. Und
Das ist ja schon mal ganz klug gelöst.
Das ist zumindest so schon mal ganz klug gelöst. Da fallen natürlich so ein paar andere Probleme auf, wie ja die Sonne, wie ist das dann mit Tag und Nacht? Also die Sonne ist da natürlich sehr viel näher dran und sehr viel kleiner und kreist da irgendwie rum und aus irgendwelchen Gründen, die sie auch nicht so richtig erklären, hat die dann so eine Art Spotlight-Charakter und leuchtet da nur so auf so ein Teil von der Erde drauf. Und
ach so, ja, stimmt. Wenn die,
das ist also,
wenn die natürlich ja, ist, oben ist, müsste überall Tag sein. Oh ja, blöd von mir.
Ja, also machen wir es kurz.
Zeitzonen gehen nicht.
Ja, da geht so einiges nicht. Die haben da natürlich für alles irgendwelche Erklärungen. Die werden auch, je tiefer du reinsteigst und je mehr Fragen du stellst, umso hanebüchner werden die Erklärungen. Und natürlich musst du, das wird in dem Film auch sehr schön erklärt, du kannst diese Verschwörungstheorie nicht glauben, ohne noch gleich einen ganzen Sack anderer Verschwörungstheorien mitzukaufen. Weil wie erklärst du jetzt Raumfahrt? Wie erklärst du die Bilder, die aus dem Weltall gemacht wurden? Wie erklärst du Leute auf dem Mond? Wie erklärst du all die Fotos und Satelliten und berechneten Bahnen von irgendwelchen Dingen und die ISS und die Fotos und die Videos, die von da oben kommen? Das muss natürlich alles automatisch Verschwörung sein. Ist alles gelogen, alles das US-Regierung steckt mit den Chinesen, mit den Russen, mit den Europäern, mit Hollywood, mit allem.
Wäre toll, wenn die alle so friedlich zusammenarbeiten könnten. Das wäre
super. Wäre der Wahnsinn, ne? Also das musst du natürlich alles sofort mitglauben. Sonst funktioniert diese eine Verschwörungstheorie ja nicht. Was ja auch immer so ein charakteristisches Grundproblem von von so Verschwörungsmenschen ist, wie Holgi immer so schön sagt, glaubst du einen Scheiß, glaubst du allen Scheiß. Und
sehr klug, ja.
Ja, und deshalb geht da natürlich sofort, und das merkt man in der Dokumentation auch, das wird nicht so richtig thematisiert, aber an manchen Stellen kommt es so ein bisschen mit, hörst du das so in Nebensätzen von den Protagonisten, die da zur Schau gestellt werden, dass man dann gleich bei da geht's dann ins Antisemitische rein. Du hast dann natürlich die große hier, die Rothschilds und die Finanzjudentum und ich weiß nicht, was da alles für Wörter fallen. Also da kommt die komplette Soße, Chemtrails, Impfgegner, wo es dann auch wirklich richtig also antisemitisch und dann irgendwann auch gefährlich für Leib und Leben. Also wenn wir so bei Impfgegnertum ja, sind, klar, da, total. Wo dann einfach kleine Kinder verrecken im Zweifel. Diese ganze Soße kommt da natürlich mit. Insofern ist es nicht so ein harmloser Spaß, wie man vielleicht erstmal denken könnte. Und wir begleiten jetzt, um mal zu dem Film zurückzukommen, Mark Sargent.
Der ist kritisch.
Der
Dokumentarfilmer.
Der Dokumentarfilmer ist kritisch, aber er versucht erstmal halbwegs ein neutrales Auge am Anfang zu haben. Also am Anfang sind wir sehr viel bei der Hauptfigur, bei Mark Sargent, der eben so eine Webseite, der hat YouTube-Videos gemacht am Anfang, wo er behauptet, er wäre auch kritisch gewesen und er hätte dann sich diese Verschwörungstheorie mal angeguckt und je mehr er da an Info, also an Recherche reingesteckt hätte, weil er das widerlegen wollte und dann hat er das nicht geschafft mit dem Widerlegen und dann ist er quasi selber größter Anhänger geworden, so. Und dann hat er so Videos gemacht, wo er das erklärt und wo er alle Gegenargumente entkräftet. Und diese Videos sind sehr populär geworden. Und dann hat er irgendwie so eine YouTube-Show halt gemacht und ist dann irgendwie von so einer anderen Frau, die dann die zweite Hauptfigur da so ein bisschen wird. Ich habe ihren Namen vergessen, Patricia Steele, glaube ich. Ja, ich glaube, so heißt sie. Mhm. Die ist wohl irgendwie Radiomoderatorin gewesen oder so und ist dann auch so ein bisschen abgedriftet und mit der, die hat wohl eine relativ große Anhängerschaft gehabt auf YouTube oder hat dadurch bekommen oder ist mir jetzt auch egal, jedenfalls die beiden zusammen und dann haben sie viele Sendungen gemacht und sind so also eine Art Stars in dieser Szene geworden. Mhm. Und das geht dann so weit hin, dass sie dann so Conventions organisiert haben, wo sie sich treffen. Am Anfang ist das eine ziemlich müde Veranstaltung, wo so ein paar Hansels, wo einer trauriger aussieht als der andere, in so einem relativ traurigen kleinen Raum irgendwo sitzen, in so einem Community Center und sich gegenseitig erzählen, was sie alles die Weltverschwörung aufdecken werden. Und du hast das Gefühl so, ihr, weiß nicht, die Hälfte von denen findet nicht mal den Weg zum Pizzamann an der Ecke. Ist jetzt gemein, aber und dann läuft das so ein bisschen größer und irgendwann haben sie dann so ein ganzes Tagungshotel und haben da International Congress of Flat Earth Society bla. Und das ist halt eine Bewegung, genauso wie die meisten anderen, wie jetzt auch das in Deutschland haben wir ja das Problem mit den Reichsbürgern, das geht ja ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Diese ganzen Chemtrail-Fanatiker und so weiter, die jetzt durchs.
Das ist alles so absurd.
Ja, die jetzt durchs Internet quasi in der Lage sind, Gleichgesinnte zu finden und sich zu vernetzen. Und früher hat man halt, so wird das landläufig immer gesagt, so früher hattest du in jedem Dorf so einen, der so ein bisschen seltsame Sachen geglaubt hat, aber das war halt dieser eine Typ in diesem Dorf, ja, und der hat vielleicht nochmal irgendwie den Typ aus dem Nachbardorf getroffen, aber das war es dann so an Horizont, was sich so ergeben hat, und man hatte eine Brieffreundschaft mit irgendwem oder keine Ahnung was, aber heutzutage hast du halt Facebook-Gruppen, wo sich einfach mal 2000 von denen treffen und dann sind die halt in der Lage, auch sich zu vernetzen und ihren Quatsch ein bisschen draußen zu tragen.
Okay.
Und das verfolgt dieser Film so ein bisschen und versucht uns zu zeigen, wie das geht und wie die so drauf sind einfach. Mhm. Du wolltest gerade was fragen?
Ja, genau, das wollte ich dich fragen, was der Film dann jetzt. Also, der zeigt einfach quasi das, was sie da so machen.
Genau, und
wird er dann kritischer? Du hattest das vorhin so angedeutet, dass ich das so verstehen wollte.
Genau, der Film macht dann am Anfang, wie gesagt, beschäftigen wir uns eine ganze Zeit lang mit diesen Personen und diesen Protagonisten und wie die da so ein bisschen bekommen sind. Die bleiben auch im Film über die ganze Zeit die Hauptpersonen. Aber wir kontrastieren das dann ab so einem gewissen Punkt im Film, macht er mal so einen kurzen Schnitt und geht mal rüber zu so ein paar Wissenschaftlern. Und am Anfang ist es so ein bisschen lustig gemacht, wie die dann zum ersten Mal, so wie sie erzählen, siehst sie dann an ihrem Computer sitzen und sich so Videos angucken und man filmt halt nicht das, was auf dem Monitor ist, sondern man filmt so in ihre Gesichter,
gut, wie sie das so drauf eh reagieren. So gehört
den,
hat, gell?
Ja, ja, den Reaction-Shot und du denkst dir dann so, okay, da siehst du so, wie das so eine Mischung aus Erstaunen, Amüsement und Schockiertsein über die Gesichter huscht. Und die äußern sich dann halt dazu. Und das wird nicht nur, dass man da jetzt eine Astrophysikerin hat, sondern auch Psychologen und Verhaltensforscher und ich weiß nicht, was noch alles. Also 3, 4, 5 Wissenschaftler kommen da immer mal wieder zu Wort, auch dann im ganzen hinteren Teil des Films werden die immer mal wieder reingeschnitten, um einfach nicht konkrete Sachen zu kommentieren, jetzt nicht zu sagen, hier das, was wir gerade eben gesehen haben, was er da gesagt hat, das ist das und das, sondern die kommentieren so allgemein, wie ist das mit Verschwörungstheorien, wie ist das mit Verschwörungstheoretikern, wie wird man dazu, warum ist das so, und die Astrophysikerin dann eben redet so ein bisschen allgemein über Wissenschafts-, Science Literacy, wie würdest du das übersetzen?
Wissenschaftsforschung
oder so. Naja, nee, ich meine, das Verständnis eines Menschen, wie sagt man, auf Englisch heißt es, sozusagen wie nicht versiert, ist das falsche Wort.
Wissenschaftsgläubig?
Ja, nee, auch nicht. Literate, also zu sozusagen belesen zu sein oder einfach wissenschaftlich gebildet, vorgebildet zu sein und in der Lage zu sein, um Holgi schon wieder zu zitieren, einen vernünftig kalibrierten Bullshit-Detektor zu haben. Wenn man das nicht ist oder wenn man das nicht geworden ist früher in der Schule irgendwann oder so, oder wie es halt andere Wege gibt, wie man da falsch abbiegen kann. Und das ist geschickt in diesem Film gegengeschnitten zu dem, was die dann so wieder auf der anderen Seite so erzählen und sagen. Und es sind dann auch im hinteren Teil sind dann auch so Dinge drin, wo sie natürlich immer wieder, also natürlich wissen beide Seiten voneinander, dass sie sich gegenseitig sozusagen ein bisschen feindlich gegenüberstehen, die Wissenschaftler so ein bisschen mit so einem gewissen Unverständnis, aber nicht arrogant, also sie sind sich durchaus bewusst, dass sie möglicherweise mit ihren ganzen Fachtermini und ihren Fachausdrücken da so ein bisschen Gefahr laufen, arrogant rüberzukommen oder einfach auch, dass das ja auch nicht funktioniert. Also ich meine, Neil deGrasse Tyson setzt sich bei Colbert aufs Sofa und macht sich lustig über Flat Earther und das ist witzig für alle, die keine Flat Earther sind, aber er holt damit keinen einzigen zurück.
Nee,
und die Frage ist, geht das oder wie können wir dafür sorgen, dass nicht noch mehr Leute Flat Earther werden? Ist das vielleicht der falsche Ansatz, wenn wir so arrogant und herablassend sind? Muss man vielleicht anders als Wissenschaftscommunity auf Leute zugehen und die als Menschen betrachten, die vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, sozusagen.
Der Spinnerte im Dorf.
Ja, vielleicht, aber vielleicht ist es auch irgendwie Leute, die nicht gelernt haben, wie die wissenschaftliche Methode funktioniert, weil sie in der Schule vielleicht einfach die Bildungsangebote nicht hatten oder sie damals nicht wahrgenommen haben aus Gründen, warum auch immer. Und kann man andere Angebote schaffen, dass nicht noch mehr Leute in die Richtung abrutschen, dass du jetzt einen Mark Sargent nicht mehr zurückholen kannst, geht der Film ganz am Schluss dann drauf ein.
Ja, gut, aber der ist ja jetzt auch berühmt und der, selbst wenn er es irgendwann anders glaubt, der verdient ja wahrscheinlich sein Geld damit.
Also. Richtig, das ist dann auch so eine dieser Erkenntnisse, die der Film zum Ende so ein bisschen aufmacht, wenn du dein Leben lang, und das ist vielleicht so ein bisschen die Erkenntnis daraus, dass viele dieser Personen, dass das eigentlich eine Ersatzreligion ist. Also das ist für sicherlich bei allen, aber es ist bei vielen Leuten, die vielleicht generell in ihrem Leben das Gefühl haben, dass sie so ein bisschen Ausgestoßene sind, dass sie am Rande der Gesellschaft existieren, dass sie nicht kein Selbstwirksamkeitsgefühl für sich selbst haben, dass sie nicht wichtig sind für irgendwas in der Gesellschaft. Und jetzt gibt ihnen da so eine Verschwörungstheorie, gibt ihnen erstens einen Sinn im Leben, plötzlich sind sie Teil einer Gemeinschaft, die was weiß, was die große Masse nicht weiß, was die große Masse nicht glaubt. Sie sind die Erwachten, die irgendeine geheime Wahrheit haben, und in dieser Community werden sie dann unter Umständen, wenn es dann eben ein paar von den wenigen sind, die da wichtig sind, werden sie vielleicht sowas wie kleine Stars oder haben zumindest da eine Following auf YouTube oder sonst wo und ja, bekommen da eine Wichtigkeit und eine Sense of Purpose und ja, eine Community quasi, der sie angehören, in der sie respektiert werden. Und dann ist eben am Ende einer der Psychologen, bringt das dann ganz gut auf den Punkt, als er dann sagt, was haben sie, also was ist, steht auf dem Spiel, wenn sie jetzt sich überzeugen ließen, dass es doch eine Kugel ist? Wird der Mainstream hingehen und sagen, herzlich willkommen zurück, vielen Dank, dass du umgekehrt bist. Wir empfangen dich mit offenen Armen und machen dich hier wieder zu einem von uns. Nein, wird der nicht. Im Mainstream bist du völlig egal. Du drehst um und bist jetzt kein Flat Earther mehr. Who the fuck cares, ja?
Genau, nur seine Freunde werden sich von ihm abwenden.
Richtig, genau.
Wie und bei einer anderen Seite, Sekte auch.
Ganz genau.
Wenn es anständige Sekten, du weißt, was ich meine.
Ja, und das ist toll geschnitten in dem Film. Also ich will jetzt nicht alles wiedergeben, was da drin vorkommt, aber das ist toll gemacht, wie am Ende, wenn dieses Thema angeschnitten wird, das fand ich fast die stärkste Stelle in dem ganzen Film, wenn der Wissenschaftler so ein bisschen darüber redet, wie das eben genau das, was ich gerade angesprochen hatte, diese Thematik, wie das ist, kontrastiert mit Ausschnitten von dieser International Conference of, hast du nicht gesehen, wo Mark Sargent dann da irgendwie der Keynote-Speaker ist und all die anderen Protagonisten, die wir im Verlauf des Films, genau, die wir kennen, die dann da auch teilweise Dinge zu Protokoll geben auf der Bühne und dann immer so Gegenschüsse ins Publikum, wie die da reagieren, kontrastiert mit dem Ton der Wissenschaftler, die gerade irgendwas erklären, die dann immer so kurz mal so 2-3 Sekunden und dann hören wir noch die Stimme weiter, während wir wieder Bilder aus der Konferenz sehen. Mhm. Und dann hören wir kurz, was da gesagt wird und dann geht's wieder zurück zu dem Wissenschaftler. Das ist ganz toll gemacht, weil es sehr stark ist am Schluss einfach.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist eine ganz starke Montageart.
Die, ja, sozusagen den Punkt am Ende nach Hause zu transportieren. Was ist denn das jetzt? Warum sind die so? Und ob das jetzt schlussendlich die 100% richtige Erklärung ist, gut, das vermag der Film auch nicht zu leisten. Aber es ist ein Erklärungsansatz. Und eine Sache noch, die mir auch gefallen hat, ist, die machen hin und wieder mal so Experimente, mit der sie beweisen wollen, dass sie richtig liegen.
Oh, und so Physik und so.
Ja, Physik und so. Und jetzt entweder bedient man das Experiment falsch und es kommt nichts dabei raus oder es kommt Quatsch dabei raus. Oder man interpretiert irgendwas falsch, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, dass man ein Experiment macht, was an sich sauber physikalisch aufgesetzt ist und wo der Wissenschaftler dann auch sagt, hey, Chapeau, zieht das mal durch, guckt euch das Ergebnis mal an. Und das machen sie dann auch und ziehen das durch und kriegen Ergebnisse raus, die ihnen eigentlich nicht gefallen dürften. Und wie sie dann damit umgehen, das will ich jetzt auch nicht spoilern.
Okay,
cool. Das sind so Momente, wo man dann da sitzt und sagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich würde mir am liebsten mit dem Kopf auf die Tischplatte schlagen.
So, ihr macht jetzt alles richtig. Genau so gehört's. Und dann...
Genau, und dann macht ihr was damit? Vom
Häuschen in die Hose geschissen.
Ja, genau. Und das ist wirklich
und
das ist wirklich schön.
Ist der Film jetzt unterhaltsam oder muss man sich als... also mich... Und er hält generell, du hast ja deine gewisse Affinität, dir diesen Quatsch auch sonst mal, ich weiß nicht, ob wir das hier im Sneakpot schon mal besprochen haben und außerhalb, dir so Sachen hin und wieder mal zu geben, um keine Ahnung, was damit, also um dich im Zweifelsfall unterhalten zu lassen. Ich empfinde das als zu anstrengend und mach das deswegen nicht. Jetzt habe ich vergessen, was ich die Frage wollte.
Naja, ob der auch für dich was wäre.
Genau.
Dann ist die Frage. Ne?
Ist der auch für mich unterhaltsam oder ärgere ich mich dann nur ob der Dummheit der Leute und schalte danach 20 Minuten aus?
Also so wie ich dich einschätze, würdest du wahrscheinlich ausschalten.
Da habe ich jetzt fast Lust, ihn zu gucken.
Das ist jetzt natürlich nicht so, wie sich auf YouTube Mark Sargent Videos anzugucken, was ich auch schon gemacht habe. Ich kannte seine Videos vorher schon, zumindest Teile davon.
Ja, das würde ich nämlich nicht aushalten, aber wenn der mir das gut einsortiert und wenn du sagst eben die Sache mit den Wissenschaftlern, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das durchaus auch für mich interessant wird.
Ja.
Oder taucht die nur so am Rand?
Also den größten Teil der Zeit verbringen wir tatsächlich bei den Flat Earthern, aber es wird schon eingeordnet. Also es ist jetzt nicht so, dass am Ende irgendwie von dem Betrachten dieses Films neue Flat Earther daraus hervorgehen. Das glaube ich eher nicht. Was beim Betrachten von Mark Sargent YouTube-Videos durchaus passieren kann, wenn man da anfällig ist. Mir macht es Spaß, manchmal solchen Verschwörungstheoretikern hinterher zu dingsen, weil ich ja auch, ich meine, ich hatte Physik als Nebenfach in der Uni, und wenn ich dann so Videos angucke, wo sie dann, ich bin kein Astronom oder so, ich bin nicht hier Florian Freistetter oder so, der in der Lage wäre, das alles durchzurechnen, aber wenn ich halt so einfache Erklärungsvideos sehe, das ist so ein bisschen schaurig schön, dazu zu gucken, wie...
Da reicht doch im meisten Fällen schon gesunder Menschenverstand, oder?
Natürlich, für die einfacheren Sachen ja, aber es gibt dann durchaus so ein paar schwierigere Dinge, wo es dann, was immer wieder beliebt ist, ist so, weiß nicht, über eine flache, in Amerika gibt es doch diese großen Seen, so, ja, diese wirklich sehr großen Seen. Und da kannst du dann irgendwie, was weiß ich, nach Chicago rüber gucken von irgendwo, ja, über den Lake Michigan, und ist das der Lake Michigan? Ich hoffe.
Ja, ich glaube.
Jedenfalls, der ist dann irgendwie eigentlich zu groß, als dass du auf der anderen Seite noch die Hochhäuser sehen können dürftest, weil eigentlich müsste die Krümmung der Erde an der Stelle schon so sein, dass du die Hochhäuser vielleicht maximal noch die Spitzen sehen könntest, aber eben nicht die Häuser selber.
Mhm.
Und es gibt dann aber so Bilder halt im Netz, und auch kann man wohl auch in echt beobachten, wo du dann eben doch am Ufer stehst und doch die Stadt da drüben sehen kannst. Und das sind dann wohl so kompliziertere Lichtbrechungen aufgrund irgendwelcher Wetterlagen und keine Ahnung was, wo es nicht mehr so 100% mit dem hausgebackenen eigenen Verstand zu erklären ist, warum das dann jetzt so ist. Und natürlich wird dann immer erklärt hier, dass das Schiff am Horizont da hinten verschwindet, und dann, wenn ich dann aber ein Fernglas hole, dann sehe ich es wieder und so. Und wie kann das denn sein? Und naja, das sind alles so, wenn du das in einem YouTube-Video präsentiert kriegst, hast du natürlich auch nie die Möglichkeit, sozusagen hinter die Tricks zu gucken, ob das jetzt wirklich so war, dass man das da sehen konnte, und ob das mit irgendeiner Wetterlage und Spiegelung von Schichten, keine Ahnung, Fata Morgana sind auch erstmal seltsam, wenn man sie zum ersten Mal erlebt. Kann das sein, oder ist es jetzt einfach nur verarschtämmig und hat Sachen zusammengeschnitten, die gar nicht so gewesen sind? Das weißt du ja auch nicht, wenn du so ein YouTube-Video guckst. Und dann sind aber natürlich halt einfach so einfache Dummheiten, wie das mit der Sonne, die da oben rumkreiselt, und Satelliten, die irgendwie da nur hinprojiziert werden, und eigentlich ist das alles eine Truman-Show. Also Truman-Show wird auch immer viel erwähnt, weil ist auch wichtig für das Narrativ.
Das ist traurig, weil das ist eigentlich so ein toller Film. Dass die missbrauchen dürfen.
Da ist auch ein schöner Punkt drin, wo Mark Sargent irgendwann mal gefragt wird, ob er Mayor of Truman Town wäre. Also als ob er jetzt auch quasi, er sagt, nämlich selber sagt, dass quasi andere Leute in dieser Truman Show ja nicht durch die Tür hätten gehen wollen nach draußen, wie eben die Jim Carrey Figur, weil sie zu viel zu verlieren hatten. Und er ist halt rausgegangen und hat sich das von hinten angeguckt, weil er eben nichts mehr zu verlieren hatte da drin. Und dann fragt der Reporter an der Stelle sehr schlagfertig eben zurück, so nach dem Motto, und dieses Flat-Earth-Gebäude, da sind sie jetzt Mayor of Truman-Dingsbums und haben zu viel zu verlieren, um rauszugehen. Und da siehst du, das ist wunderschön, wie sie dann von der Seite auf sein Gesicht filmen, und du siehst richtig, wie er nach Worten schnappt, was er jetzt sagen soll, weil er die Tragweite von dem Loch, was er sich da gerade gegraben hat, dann doch begreift.
Ja, ups.
Ja, also um es kurz zu machen, ich mochte den, vielleicht gebe ich dem also auf so einer Dokumentarfilm-Kategorie so 7,5 Punkte. Gut montiert, gut gemacht, gutes Gegeneinanderstellen der beiden Positionen, auch wenn es da aus wissenschaftlicher Sicht natürlich nur ein richtig und kein, es sind halt keine Meinungen, sondern es ist halt Bullshit auf der einen Seite und Fakt auf der anderen. Aber okay, so ist es jetzt, diese Leute gibt's, und das wird hier gut dokumentiert und begleitet.
Okay. Unter dem Tellerrand, der hat irgendwie noch sinnvolleren Namen im Englischen.
Da heißt er Behind the Curve. Das finde ich ein bisschen schlauer, weil die die glauben ja, dass das ein Dome ist. Also so wie in Truman Show auch, oder eben bei South Park, Simpsons The Movie, ne? Da machen die doch auch so ein...
Da sind die auch irgendwo mal in so einem Dom, ja, das kann schon sein.
Ja, also so ungefähr musst du dir das vorstellen. Das ist halt außen, ist die Eiswand, und dann ist der Dom drüber, und da hängen dann irgendwie die Lampen drin. Und ja,
Genau. Truman Show muss ich mal wieder gucken. Das ist einfach.
Der ist auch schon sehr alt, ne?
Ja. Vielleicht ist auch da, besteht natürlich die Gefahr, dass der nur im Kopf noch so toll ist. Aber ich meine, den habe ich vor gar nicht so langer Zeit mal wieder gesehen. Und ich fand ihn immer noch toll.
Ich glaube, ich habe ihn nur einmal geguckt und das ist schon echt lang her.
Mhm. Naja, gut. Also, unter dem Tellerrand. Dokumentarfilm auf Netflix, oder?
So ist es. Zumindest habe ich es dort selber gesehen, ja.
Okay. Weißt du, ob das auswendig jetzt von denen produziert oder ist das eingekauft? Oder ist das so
Netflix? Bin ich überfragt und habe den Tab auch gerade zugemacht. Tut mir leid.
Ist ja auch egal. Andere Filmgesellschaften haben auch schöne Filme oder so ähnlich. Das genau. Bringt uns, ich weiß zwar noch nicht wie, aber zu unserer nächsten Kategorie und viele behaupten, es sei unsere Lieblingskategorie, weil es endlich ums Saufen geht.
Ja.
Wiederum andere sagen, es kann gar nicht unsere Lieblingskategorie sein, sonst hätten wir ja längst wieder neue Cocktail-Podcast-Folgen rausgebracht, aber gut. Ich glaube, beides ist wahr.
Es ist true and not true at the same time. Mhm. So, ich mache mal hier dieses Thermogefäß auf, in dem ich ein Glas mit Eiswürfeln gelagert habe.
Ach, wie klug. Ich habe hier ein Glas, das fröhlich vor sich hingeschmolzen ist. Also nicht das Glas, sondern die Eiswürfel. Jetzt habe ich eben das Schmelzwasser ausgetrunken. Das schmeckte schon nach Wasser. Und ich gieße jetzt Gin und Limejuice hinein und rühre mir so einen Gimlet.
Fantastische Idee. Ich habe so einen kleinen Eiseimer. Und irgendwann habe ich mal festgestellt, dass man, wenn man einen gekühlten Tumbler hat, der auch im Tiefkühler war, dass man dann den Tumbler mit den Eiswürfeln direkt in den Eiseimer stellen kann und das dann gemeinsam zusammen kalt halten kann, dann schmilzt da echt fast gar nichts mehr.
Ja, das ist wirklich gut. Das habe ich irgendwie, es gab eine Zeit, wo ich das auch gemacht habe, in Wiesbaden, als ich glaube ich noch im Arbeitszimmer aufgenommen habe. Könnte ich jetzt eigentlich mal wieder machen. Naja.
So, das waren 3 Tropfen Orange Bitter von The Bitter Truth.
Oh.
Dann gibt es einen Spritzer OK-Tropfen von KSR Munich, vom Klaus-Stefan Reiner. Mhm. Das ist quasi so ein Aromatic Bitter, wenn man so will.
Ja.
Bisschen zimtig.
OK-Tropfen, das ist einfach so lustig.
Genau, vor allen Dingen mit so einer Pipette dabei, wie man das von K.O.-Tropfen erwarten würde. Die OK-Tropfen. Und bei mir wird das jetzt ein, da kommt jetzt noch ein kleiner Schluck, sowas wie ein Viertel CL oder so, halbes CL. Triple Sec.
Mhm.
Ups, shit. Ich muss das mal kurz so trinken. Orangig, aber verdammt süß.
Ja.
Ich hatte ein bisschen zu viel in den Jigger und das ist hier so eine von diesen Flaschen mit so einem ekligen Ausgießer, da kannst du es nicht zurückschütten.
Ah, was für ein Triple Sec benutzt du?
Das ist jetzt hier ein ganz billiger, was ist das? The Kuiper.
Okay. Der
stand hier noch rum.
Mhm.
Normalerweise habe ich immer einfach Cointreau.
Ja, ist ja fein.
Aber der ist irgendwann mal leer gewesen und dann war noch so Altlasten unten aus dem Schrank. Und Triple Sec geht ja tatsächlich nicht kaputt, weil ich meine, der 40%.
Der geht auch kaputt, wird fies, aber...
Echt?
Ja, dauert länger, aber...
Aber dauert deutlich länger.
Oh.
Mm. So, jetzt ein bisschen französischen Wermut. In diesem Falle. Also roten Wermut. In diesem Fall ist es jetzt Pont de Mest. Ist, glaube ich, gar nicht wirklich französisch, oder? Nö. Und Gin. Und dann nennen wir das ein Martinez nach Rezept von habe ich vergessen.
Ach so. Diese Freestyle-Nummern. Ja, das ist einfach ein schöner Drink.
Das ist tatsächlich ein Rezept, was ich vorhin nachgelesen habe.
Echt? Ich mache das ja immer so. Oh, ein bisschen geschätzt, ein bisschen Ballpark.
Noch viel. Hat bei dir ein Martinez mehr Wermut oder mehr Gin?
Mehr Wermut.
Okay. Und das Rezept, was ich gelesen habe, hat gleiche Teile gehabt?
Ja, aber ich stehe auf diese Wermut-Drinks. Viel Wermut, ein bisschen Gin oder ein bisschen Bourbon oder Rye. Und dann noch irgendwie so ein Modifier, irgendwie Maraschino oder Ja, was du jetzt Triple Sec oder sonst irgend so ein bisschen was Fruchtiges, ein, zwei Tropfen Bitter ran, so rechts und links dran gekloppt. Finde ich so geile Drinks, finde ich, also mische ich auch immer wieder neu und probiere mich da durch und funktioniert aber immer. Also finde ich super geil. Oh, du hast sogar ein Rührglas und alles, oder?
Ja, ich rühre im Tumbler. Brauchst du
im Tumbler.
Ich habe einen Löffel, insofern, ich rühre hier gerade so fröhlich vor mich hin.
Ja, immerhin.
Ja, ja.
Ich habe meinen Gimlet mit dem Finger rühren müssen, weil ich wieder keinen Löffel habe.
Ja, ich hab gestern die letzte Barkiste ausgepackt. Jetzt ist die Bar vollständig.
Ah, sehr gut.
Muss man ja auch mal das Zeug mal benutzen, ne?
Ja, klar.
Und wichtig, immer Löffel ablecken am Ende.
Insbesondere, wenn man hinterm Dresen steht.
Genau. Wenn die Gäste direkt vor einem stehen, immer erstmal Löffel ab. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nur bei unseren eigenen Drinks. Aber da dann mit
du. Los. Ich glaube, das ist bei jedem von uns auf Partys schon passiert, wenn die Barleute entsprechend einen im Tee hatten.
Dazu äußere ich mich nicht.
Habe ich dich gerade gehört?
Nee, wüsste ich tatsächlich nicht, aber will ich auch nicht ausschließen. Aber so aus dem Kopf würde ich sagen, nein.
Aber wenn du es nicht gemacht hast, Christoph und ich haben es garantiert gemacht.
Okay, na gut. Ich rühre ab sofort selber.
Ach Gott. Mein Gott.
Lass uns zum nächsten Thema kommen.
Ja.
Da wird's blutig.
Blutig. Ich wollte jetzt einen Scherz mit Diät machen und selber rühren. Aber gut. Du hast eine Serie angefangen, wenn ich das richtig verstanden habe, die ich irgendwie auch schon mal vor Folgen besprochen habe. 478, glaube ich. Also Folge 478, es geht um Santa Clarita Diet.
Genau. Santa Clarita Diet, eine Netflix-Serie mit Drew Barrymore in der Hauptrolle und Timothy Olyphant von Victor Fresco. Worum geht's? Du hattest es, wie du schon gesagt hast, in 400 sowieso Folgen, vor 400, nein, in Folge 400 Keks schon erklärt. Wir haben eine Familie von diesen beiden eben genannten Darstellern, spielen Vater und Mutter. Es gibt noch eine Teenage-Tochter und es ist so ein bisschen Vorort-Idylle. Sie wohnen irgendwie ganz, ganz neckisch in so einem Haus. Rechts wohnt irgendwie ein Deputy-Sheriff und links wohnt...
Ach stimmt, das ist ja der Polizistennachbar. Das macht sehr...
Ja, beide Seiten. Auf der anderen Seite wohnt ein Santa sowieso, Santa Monica, Santa irgendwas, keine Ahnung, Police Department. Und also der eine Police Department, der andere Sheriff. Die haben immer so ein bisschen Animositäten und schreien immer so oben rüber. Und in der Mitte wohnt halt unser Pärchen. Die beiden sind Makler, Immobilienmakler. Und er war mal irgendwie Prom King und sie war Prom Queen und er war der Quarterback von der Highschool Mannschaft und sie ist also so
richtig Traum, volle Programm, ganz
volle Programm, Dingsbums. Jetzt haben sie diese Teenage-Tochter und mit der läuft's eigentlich auch soweit ganz gut. Die macht so, was sie machen muss. Und eines schönen Termins bei der Übergabe oder bei so einem Promo-Termin für so einen Hausverkauf geht es ihr wohl irgendwie plötzlich nicht so gut und sie wirklich sehr unvermittelt kotzt sie alles voll. Es ist sehr grafisch, sehr, sehr grün alles.
So krass, wie das dargestellt wird.
Kommt aus dem Nichts raus, kotzt sie alles voll und ist dann relativ kurz danach tot. So. Und noch bevor so richtig getrauert werden kann, ist sie dann aber plötzlich wieder lebendig und macht die Augen wieder auf und lebt wieder. Und es wird dann aber relativ schnell klar, dass das jetzt nicht, also sie fühlt sich gut, sagt sie mehr als einmal, aber sie hat keinen Herzschlag mehr und sie spürt keinen richtigen Schmerz mehr und hat dafür plötzlich sehr viel Lust zu machen, wonach ihr so ist. Und das umfasst viel Sex, was er erstmal gut findet. Das umfasst aber auch Impuls. Also sie hat keine Impulskontrolle mehr, sagen wir es mal so. Sie macht halt, was ihr so in den Sinn kommt. Sie kauft erstmal ein teures Auto, sie vögelt mit ihm dauernd wo und wie sie will. Und sie isst rohes Rindfleisch aus dem Kühlschrank und rohes Hühnerfleisch und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Und relativ schnell wird dann unter Zurateziehung von noch einem Experten für Paranormales, dem schüchternen Nerd-Teenie-Sohn des Nachbarn, rausbekommen, sie ist ein Zombie. Und sie kann sich noch so gerade zusammenreißen, irgendwie, dafür reicht die Impulskontrolle, zumindest bei den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, noch, ihren Mann und ihre Tochter nicht zu essen, aber relativ schnell stehen dann Menschen doch auf dem Speiseplan. Und nachdem sie dann das erste Mal einen Menschen, nachdem sie das erste Mal einen Menschen gegessen hat, auch ein Schauspieler, den man kennt, den man auch sehr, also den ich sehr mochte, wo ich dachte, oh, cool besetzt, das ist ja, ich sage jetzt den Namen nicht, sonst wisst ihr alle, wer da gleich zum Opfer fällt, und er hält nicht lang, also er bleibt nicht lange.
Er hält dabei. Nicht lang. Er bleibt noch kurze Zeit frisch, aber dann ist er auch wieder weg.
Ja, innerhalb der ersten Folge wird er gegessen. Dann geht das halt so los. Dann ist halt die Frage, so wie machst du das jetzt? So ganz praktische Probleme, wenn du, eben warst du noch so ein Maklerpärchen mit so einem Vorzeigeleben und jetzt musst du irgendwie Essen für deine Frau beschaffen, auch vielleicht unter Umständen mit der Frage, kann ich das überhaupt? Bin ich aus dem Holz geschnitzt, dass das töten kann? Oder wie macht man das, damit man nicht erwischt wird? Also, und wo nehmen wir den nächsten her? Und sie wird Hunger kriegen und je hungriger sie wird, umso, naja, ich sag mal, sie hat halt keine Impulskontrolle. Irgendwann wird es vielleicht mal, in den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, geht's immer noch irgendwie, aber je länger du quasi das ausgehungerte Monster da irgendwie hast, desto eher wirst du vielleicht mal irgendwo einen Fehler machen und vielleicht doch von der Polizei erwischt werden oder so. Das Ganze, damit man das jetzt nicht falsch versteht, ist aber eine Comedy-Serie. Und es ist extrem gory, es ist extrem bloody.
Es ist echt ekelhaft zwischendurch, oder?
Ich finde, nach der ersten Folge macht es erstmal eine Pause.
Ja,
also die erste Folge ist sehr blutig.
Genau.
Und dann geht, dann chillt es erstmal wieder so ein bisschen.
Ja, man gewöhnt sich, man gewöhnt sich nach und nach dran, aber es ist halt echt schon, zwischendrin, wir waren ja auch manchmal das ein oder andere Mal ein bisschen anders.
Ja gut, hin und wieder isst sie halt mal irgendwie einen Arm, während sie sich mit ihm unterhält oder so.
Das wiederum ist so lustig, wenn sie da reden und sie hat halt so einen Arm in der Hand und kaut an dem.
Ja, oder fährt Auto und isst seinen Finger.
Ja, so als Snack. So,
ja, genau so. Hast du was zu essen mitgenommen, damit du nicht hungrig wirst? Und sie sagt halt Fingerfood und hält eine Tüte hoch, da sind Finger drin. Das ist so, okay, I see what you did there. Im Deutschen leider schlecht, das muss man sagen. Du hast, glaube ich, und das fand ich dann sehr interessant. Ich habe die Besprechung, die du über diese Serie gemacht hast, nochmal nachgehört, nachdem ich mit der Serie angefangen hatte. Wir hatten so 2-3 Folgen oder so gleich am ersten Abend geschaut. Die sind schön kurz, die sind irgendwie so 25 bis 30 Minuten.
Ja, so kann man gut schnell ein paar
hintereinander
gucken.
Richtig, lassen sich gut wegsnacken so.
Wegsnacken?
Ja.
Wie Fingerfood.
Ja. Dann habe ich mir gedacht, irgendwie kommt mir das bekannt vor, darüber hat mir schon mal jemand was erzählt. War das möglicherweise der Stefan oder vielleicht die Claudia oder ich weiß es nicht, Christoph, keine Ahnung, muss ich mal rauskriegen. Dann bin ich zu Google gegangen und habe eingegeben, Santa Clarita Diet, site://sneakpod.de, habe auf Enter gedrückt und da kam dann genau ein Ergebnis. Und das war die Folge 477 und 78 und da gab es dann auch Kapitelmarken, das war absolut fantastisch, also wer diese tolle Seite gemacht hat.
Ach, das wunderbar. Ist hervorragend, dass der Sneakpot
hervorragend,
jedes Mal man bei jeder Folge macht. Also wenn ihr euch jetzt die Besprechung von Santa Clarita langweilt, Skip drücken, die nächste Kapitelmarke ist The Game.
Aha.
Vermutlich.
So, jetzt sind wir unter uns, jetzt sind alle weg, die das nicht hören wollen.
Tschüss.
Ja, und da habe ich mir angehört, was du gesagt hast und du hast offensichtlich auf Englisch geguckt und hast, glaube ich, noch in so einem Nebensatz gesagt, du wüsstest nicht, ob das auf Deutsch was taugt, du hättest es auf Englisch gesehen.
Mhm.
Das kann ich jetzt aufklären und sagen, es taugt auf Deutsch leider gar nichts.
Schade.
Das ist wirklich, wirklich schade, denn ich gucke es auf Deutsch im Moment, weil meine Freundin das mitschaut und sie hat keine Lust auf Untertitel lesen und insofern ja, gucken wir es jetzt auf Deutsch. Aber man muss sich wirklich, also ich.
Geht's dir so, wenn du so Sachen auf Deutsch guckst, dass du es dann in Gedanken auf Englisch übersetzt, um dann den Scherz zu verstehen? Also das passiert mir manchmal, wenn ich so Sachen gucke.
Bei diesem Fingerfood-Scherz war das tatsächlich so. Also, wo sie dann, wo sie das hochhält und dann irgendwie sagt Finger oder sowas und dann und er so, glaube ich, noch über den Scherz lacht oder so. Mhm. Also er macht noch irgendwie so eine Bemerkung über den Witz und im Deutschen ist es halt kein Witz und denkst dann kurz drüber nach und stellst fest, naja, sie wird wahrscheinlich Fingerfood gesagt haben.
Aber das wird ja sogar im Deutschen, naja, egal, komm.
Ja, hätte man machen können, hat man.
Brauchen wir uns nicht drüber aufzureden.
Aber das ist nicht mein Problem mit der deutschen Synchro. Die deutsche Synchro ist leider so, dass speziell Timothy Olyphant hat eine Synchronstimme bekommen. Der Typ, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe das Gefühl, der kann nicht schauspielern. Oder hat es sein Zertifikat da im Neckermann-Katalog bestellt oder so. Jedenfalls, das ist wirklich unterirdisch schlecht. Und so Comic, also der legt den an wie eine Comicfigur. Also die Stimme ist für meine Begriffe viel zu hoch und der legt in jeden Satz, den der sagt, so eine comichafte Übertriebenheit rein.
Okay.
Und ich habe das dann mal auf Englisch umgeschaltet, das ist da im Original nicht.
Nee. Der ist ja erstmal so, also es ist natürlich, die ganze Serie ist irgendwie schon auf Comedy angelegt, aber der Vater ist halt am wenigsten noch.
Richtig, und hier in der deutschen Synchro ist der nur so, ich kann es ganz schwer in Worte fassen, der ist übertrieben irgendwie. Okay. Und das riecht mich total auf. Also meine Freundin hatte dann noch gemeint, so, ist das so ein schlechter Schauspieler? Also muss der so? Und ich sage, nee, den hat man schon in anderen Rollen gesehen, das geht eigentlich besser. Und ja, ich habe es dann nochmal auf Englisch umgeschaltet und dann ist es weg. Aber ja, so ist es jetzt eben. Also ich habe jetzt mich vielleicht schon fast ein bisschen dran gewöhnt, aber das ist das, was mich am meisten Überwindung gekostet hat und bei der Menge Blut will das was heißen. Ja, also wie gesagt, es hat noch an der Seite so eine leichte Teenie-Romanze dran kleben, weil, wie gesagt, der nerdmäßige Nachbarsjunge, der schon quasi in Schockstarre fällt, wenn nur ein Mädchen vom selben Alter im Raum ist. Und der ist jetzt sozusagen der Comicbuch gebildete Paranormal-Experte, der immer zur Rate gezogen wird, wenn es um Zombies und Untote geht.
Das ist irgendwie schon ein Jahr oder anderthalb her, dass wir das geschaut haben. Stimmt, ja, das ist ja so. Der hat ja sein Wissen nicht aus Wissenschaft, sondern aus Comics und so. Ach, herrlich. Ja.
Ja, und ich weiß gar nicht, habt ihr beide Staffeln gesehen schon?
Gibt's zwei?
Ja, es gibt sogar schon jetzt demnächst die dritte.
Oh.
Aber ja, es gibt zwei und die letzte Folge der zweiten Staffel ist für einen Serien-Award nominiert. Ich habe gerade leider vergessen, für welchen. Das ist jetzt nicht die ganz hoch aufgehängten, aber sie ist für irgendeinen Serien-Award nominiert und sie hat auf der IMDb hat sie eine Folgenbewertung von über 9.
Wuhu.
Und also diese letzte Folge der zweiten Staffel, ich bin da noch nicht, ich weiß es nicht, aber die muss der Kracher sein.
Okay.
Alle anderen haben so zwischen 8,0 und 8,7 oder so und die letzte hat 9,2. Boah. Also da muss irgendwas Fantastisches passieren.
Sehr cool. Ja, dann können wir das doch, und dann wird, ach, schön. Wir warten nämlich im Moment, dass nächste Woche endlich wieder Queer Eye weitergeht. Heute ist der Trailer rausgekommen. Ich bin so aufgeregt.
Uff, hast du ihn schon gesehen?
Nee.
Aha.
Aber mein Instagram ist voll damit im Moment.
Okay, achso, ich sehe übrigens gerade dritte Staffel, 29. März, dauert gar nicht mehr so lang.
Ja, perfekt. Da gucken wir jetzt die zweite, dann gucken wir Queer Eye und dann gucken wir Santa Clarita. Super, hervorragend.
Genau, also ich habe das Gefühl, dass die Serie taucht hier demnächst nochmal auf.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Können wir uns ja ein bisschen abstimmen, dann machen wir da mal besprechen von der zweiten Staffel gemeinsam. Das, was beide gesehen genau. haben.
Ja, genau, so gut. Machen wir das.
Sehr schön. Möchtest du Punkte irgendwie dranhängen oder eine Empfehlung oder wie weit bist du
jetzt? Ja, ich bin irgendwo in der Mitte der ersten Staffel. Das sind, glaube ich, 10 Folgen pro Staffel und ich bin, glaube ich, mit der 6. durch jetzt mit. Also okay. Etwas über die Hälfte.
Sehr gut.
Ja. Also Punkte jetzt noch vielleicht noch nicht und ist eh schwierig wegen der deutschen Synchro, aber ich mag den Humor, ich mag das Konzept, einen Zombie-Film zu machen, der extrem blutig ist, aber keine Schock- oder so derbe Spannungsmomente hat. Also es gibt keine von diesen Schreckszenen, es gibt keine Schockszenen, es gibt kein ja, so Jumpscares oder sowas, nichts dergleichen, sondern es ist einfach eine lustige Comedy-Serie, die einfach nur extrem blutig ist.
Okay.
Und das finde ich ein nettes Konzept so. Gut.
Sehr schön.
Dann weiter im Text.
Weiter im Text.
Du hast einen Film gesehen, der wirklich schon ein bisschen älter ist.
Ja, der ist jetzt, dieses Jahr wird der 22 Jahre, habe ich richtig überschlagen, ja, von 1997. Es geht um The Game, hatte ich ja vorhin schon angekündigt, für die, die mit der Kapitelmarke direkt hierher gesprungen sind. Willkommen, ihr habt was verpasst, oder? Na ja, egal.
Ich erinnere mich an
Konzept gebracht.
Ich erinnere mich an Michael Douglas und ohne jetzt IMDb offen zu haben, würde ich jetzt ganz vorsichtig sagen, Steven Soderbergh ist der Regisseur, stimmt das?
Nee, Fincher.
Fincher, ah, richtig.
Ja, David Fincher ist der dritte Fincher nach Alien 3 und 7 und zwei Jahre vor Fight Club. Es geht, ganz kurz zusammengefasst, es geht um einen Investmentbanker aus San Francisco, der halt beruflich total erfolgreich ist, aber Privatfamilienleben ist eher so nicht mehr da, und sein jüngerer Bruder, gespielt von Sean Penn, den sieht er auch nicht mehr, und der schenkt ihm zum Geburtstag ein geheimnisvolles Geschenk, eben ein Spiel von so einer Firma, und er soll dann nur anrufen und einmal hingehen und dann würde das Spiel losgehen, und der Bruder hat das gespielt und ist total begeistert, und er sagt das erst so, ja, ach, ich weiß nicht, ob ich das möchte, ach, ich glaube, ich möchte das nicht, ich weiß nicht. Und dann irgendwann entscheidet er sich doch, da hinzugehen und sich da anzumelden, und dann meldet er sich an, und dann muss er 1 Million Tests machen und so weiter, und dann rufen sie ihn an und sagen so, ja, nee, hier tut uns leid, ist nicht. Sie dürfen da aus irgendwelchen Gründen nicht mitmachen, und dann geht das Spiel trotzdem los. Und dann passieren ihnen...
Naja, wahrscheinlich ist die Ansage, sie dürfen da nicht mitmachen, ist wahrscheinlich schon Teil des Spiels, ne?
Genau. Und dann passieren ihm halt alle möglichen Sachen. Es fängt halt so relativ harmlos an, dass die Fernsehnachrichten sich plötzlich ändern. Also er ist da irgendwie, oder er kommt nach Hause und da liegt so eine Holzfigur vor seinem, so ein 2 Meter oder also normale Menschengröße, 80, weiß ich nicht, Holzfigur, so ein Clown vor seinem Haus, und dann trägt er die rein und setzt ihn da hin, und dann zieht er ihm einen Schlüssel, glaube ich, aus dem Mund irgendwie, und während er das irgendwie untersucht, fangen plötzlich die Fernsehnachrichten so zu springen und dann mit ihm zu reden. Also der Moderator springt von den normalen Nachrichten weg und redet halt mit ihm, und dann entwickelt sich daraus, oder aus seinem Leben entgleitet ihm halt immer mehr, weil immer mehr absurde Sachen passieren. Seine Konten sind leergeräumt, seine Konten sind doch nicht leergeräumt, irgendwelche Leute lügen ihn an, und dann wird auf ihn geschossen, dann wird er gejagt, und es entwickelt sich ein super spannender Thriller. Ich konnte mich noch heute an den Twist am Schluss erinnern, mit dem das alles dann irgendwie aufgelöst wird, beziehungsweise zu Ende geht.
In meinem Kopf sind irgendwelche Glasdächer. Ich muss nur sagen, ob das stimmt oder nicht.
Das stimmt.
Okay.
Und ich weiß noch, wie geschockt ich im Kino war über dieses famose Ende, und habe mir aber gleichzeitig gedacht so, oh Gott, du hast es gesehen, du kannst diesen Film nie wieder gucken, weil du weißt ja, wie es ausgeht. Und jetzt habe ich ihn geguckt, und der ist halt, also es ist ein 20 Jahre alter Film, und der ist so spannend. Ich war gestern Abend, ich war so aufgeregt, ich habe den geguckt und dann irgendwann so, boah, du musst jetzt ausmachen, sonst schläfst du nämlich bis 3 Uhr nachts nicht mehr ein. Und dann habe ich irgendwie noch 3 YouTube-Videos geguckt, wo Leute irgendwelche Möbel gebaut haben oder gegrillt haben oder irgendwas. Und um wieder einigermaßen runterzukommen. Also das war echt ein so guter Thriller, ein so spannender Thriller. Natürlich sind da so ein paar Sachen, irgendwelche Telefone und Handys und Freisprechgeräte, die total veraltet sind, und die Fernseher sehen schrecklich aus und die Frisuren sind scheußlich, und die Anzüge, die die Herren tragen, so ganz weite Lapels, oh, was heißt denn auf Deutsch? Revers.
Mhm.
So ja. Diese ganz breiten Revers und dazu passen natürlich ganz breite Krawatten. Es sieht scheußlich aus. Die Farben sind fürchterlich. Trägt man heute alles nicht mehr so, aber hat man Ende der 90er eben so getragen und war der heiße Scheiß. Und er war ja auch ein ganz reicher Mensch, vermeintlich, der dann natürlich auch solche Sachen tragen muss.
So sahen wir auf unserem Abiball auch aus.
Darüber reden wir nicht. Das ist peinlich. Zum Glück gibt es da noch keine Fotos. Weißt du, bei den Abibällen heute?
Ja, da war die Fotografie noch nicht erfunden. So alt sind wir schon.
Nee, aber also ich habe kein Foto von meinem Abiball.
Ich glaube ich auch nicht. Also wahrscheinlich gibt es welche, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich oder wie viele ich davon hätte. Wahrscheinlich irgendwo eins oder so.
Ja, vermutlich irgendwo vielleicht. Aber
what happens heute in der Abiball stays in der Abiball.
Genau. Ja, heute gibt es dann 1 Million Fotos davon. Und die Frisuren von heute sehen auch in 10 Jahren scheiße aus, in 20.
Aber sowas von.
Mm. Jedenfalls, ja, es spitzt sich immer weiter zu, es wird immer spannender, es wird immer brutaler. Auch hier gibt es halt so diese Situation, wo du so ein Jump-Cut Erschreckmoment erwartest, der dann oftmals nicht kommt und der Einsatz von der Musik ist so gut, also nur so ganz, ganz zurückhaltend, ganz wenig Musik. Alter Schwede, ich habe lang nicht mehr so einen spannenden Thriller gesehen und der ist von 1997. Also ich bin richtig angetan. Ich weiß nicht, ob ich den damals auch so herausragend fand. Also ich weiß, dass ich ihn ganz toll in Erinnerung habe, dass ich total begeistert bin. Und ja, ich möchte ihn auch heute weiter nach wie vor 1:1 empfehlen.
Ich weiß noch, dass ich ihn, ich glaube, war es StudiVZ oder was? Irgendein Vorläufer davon, MySpace, ich weiß nicht mehr. Irgendein obskures soziales Netzwerk, das heute keiner mehr kennt. Da hatte ich den in der Liste meiner Lieblingsfilme stehen. So eine Zeit lang, bis man dann irgendwie auf eine Idee kam, ihn durch was anderes zu ersetzen. Aber ich weiß auch, dass ich den damals sehr gefeiert habe. Das hat man damals noch nicht so gesagt, aber heute würde man das, glaube ich, so, naja, egal, Jugendsprache und wir sind inkompatibel. Aber ich mochte den, damals mal so.
Ja, auch Armin Müller-Stahl spielt mit, ganz, ganz tolle Rolle. Wirklich cool. Was ein bisschen schade ist, bei Amazon, ich habe ihn nicht in OV finden können.
Oh nein.
Das heißt, ich habe ihn auf Deutsch geguckt.
Ja, gut, haben wir damals im Kino und so auch, ne? Also,
ja.
Und ich glaube, die Synchronstimme von Michael Douglas, das ist ja durchaus ein Profi.
Der ist richtig gut. Also,
ja.
Und den kennt man natürlich. Also, weißt du, Michael Douglas, das ist ein Schauspieler, den ich eben aus der Zeit kenne, wo ich noch Filme gedubbt geguckt habe. Und von daher passt das, dass die Person so redet. Was mich halt total irritiert, ist, dass die Lippen nicht mehr synchron sind. Also es ist halt so, es geht halt nicht. Und wenn ich was nicht richtig höre, dass ich nicht schnell nachlesen kann.
Wie nachlesen?
Naja, also, ich guck immer Englisch mit englischen Untertiteln.
Ach so.
Gerade okay. Wenn die das on location aufnehmen, dann ist der Sound nicht so clean, dass man wirklich immer alles gut verstehen kann. Die meisten Sachen ergeben sich aus dem Zusammenhang, aber manchmal benutzen die ja schöne Phrasen und denkst dir so, boah, das war irgendwie cool. Und dann kann man das eben unten noch schnell nachlesen. Also wir lassen eigentlich den Untertitel ist immer an, Englisch auf Englisch, also Englisch Ton, Englisch Untertitel, sodass man da dann mal hingucken kann. Und ich finde, nach einer Zeit hat man sich einfach so dran gewöhnt, dann guckt man halt auf das Bild. Und wenn man was nicht verstanden, guckt man kurz runter und liest halt gerade nach, ach ja, okay, darum ging's und dann gehen wir weiter.
Das heißt, du hast jetzt bei Amazon Geld zum Leihen ausgegeben, oder?
Mhm. Der ist nicht bei Prime dabei, ich habe ihn auch sonst nirgendwo gefunden. Also wer streamt es, hat mir auch gesagt, gibt's nicht umsonst. Und dann habe ich hier halt irgendwie 2 Euro oder 3 oder 4 irgendwas.
Ausleihen in HD für 3,98 €.
Da habe ich das gemacht.
Und ohne dich jetzt zu sehr in eine Sinnkrise stürzen zu müssen, für 4,98 €. 4,99 €, Entschuldigung. 1 Euro und 1 Cent mehr hättest du die Blu-ray bestellen können, da wäre die englische Tonspur in DTS drauf gewesen.
Aber ich habe halt keinen Blu-ray-Player.
Du hast eine PlayStation.
Stimmt. Hm, ja.
Egal.
Aber dann wäre nicht rechtzeitig da gewesen, dass ich ihn heute in der Sendung hätte besprechen können. Dann, ja. Der Grund, weswegen ich ihn überhaupt geschaut habe, das möchte ich auch noch sagen, ist unser Hörer und geschätzter Blog-Kollege Bulayan, der den nämlich vor ein paar Wochen mal gepostet hat unter seinen Fotos. Da hatte ich, glaube ich, auch vor ein paar Wochen mal erzählt, dass ich mich immer freue, wenn ich seine Fotos sehe von Neuzugängen in seiner Filmsammlung. Und da hatte ich irgendwie, haben wir uns kurz drüber ausgetauscht, dass ich den so toll finde und dass ich mich jetzt schon auf seine Besprechung freue. Und dann hat er gemeint, oh, das dauert bestimmt noch ewig. Und dann war es aber, ich glaube, vor 2 Wochen oder so oder vor 1,5, hat er ihn dann doch schon ganz schnell gesehen gehabt und war auch sehr angetan in seiner Besprechung. Und da habe ich mir gedacht, so, Mensch, da musst du den jetzt auch mal gucken. Und ja, vielen Dank für die Empfehlung und für die Anregung sozusagen jetzt diesen Film The Game auch nochmal anzuschauen. Und ich gehe da voll mit. Cooler Film. Und ich bin immer noch geflasht, wie aufregend der war. Oder ist.
Ja, der Fincher, der weiß schon, was er macht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist echt sehr beeindruckend.
Gut, ja. Dann haben wir also eine Thriller-Empfehlung für euch, die ihr 1997, uns, an unsere jungen Hörer sozusagen, die ihr 1997 noch nicht ins Kino gegangen seid und den vielleicht irgendwie verpasst habt. Ja. Unbedingt mal gucken, die Handys nicht so genau angucken, die Revere nicht so genau angucken. Mehr so ich glaub, auf den Inhalt achten.
Bin ich nur der Einzige, der es auf dem sowas
so. Nee, ich finde so alte Anzüge auch immer, wenn es so 70er ist, dann denkt man so, oh ja, sieht cool aus. Das tragt man so heute nicht mehr, sieht aber cool aus. Wenn es 90er ist, denkt man sich,
Das Lustige ist, das kann ich ja jetzt mal hier so unter der Hand erzählen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der.
Du weißt schon, dass das hier gesendet wird, ne?
Ja, aber ich glaube nicht, okay, dass der unseren Podcast hört. Der trägt auch immer coole Anzüge, die ihm sehr, sehr gut passen, die vermutlich alle auf Maß sind, aber die eben auch alle aus dieser Zeit stammen. Und ja, weißt du, er ist gut gekleidet, aber unfassbar altmodisch.
Ja, so, gut, ja. Aber vielleicht ist das halt seine Zeit. Ich finde das ja auch immer interessant.
Der hat mir erzählt, der hat wie heißen diese Berater, in so einer Beraterfirma gearbeitet und da wohl auch gut verdient und hat auch richtig Gas gegeben und hat gesagt, okay, so und so lange muss ich arbeiten und dann kann ich aufhören. Und ja, dann hat er eine Frau kennengelernt und jetzt arbeitet er wieder.
Mit ein paar Auslassungen ist das eine tragische Geschichte oder wie oder was?
Nein, das ist eine famose Geschichte, weil vorher war er nur für sich selber verantwortlich und jetzt ist er eben noch für andere Leute mitverantwortlich. Das findet er total groß und dafür geht er auch gerne arbeiten. Okay. Habe ich mich letztes Jahr beim Chase-Lauf ausgiebig mit ihm drüber unterhalten. Und er findet es richtig gut. Das ist jetzt nichts irgendwie negativ oder schlecht oder sonst irgendwas soll da dran sein. Ja.
Okay. Und dann habe ich das gerade falsch verstanden. Ich dachte so ein bisschen wie, dann hat er sich von der getrennt, die hat das ganze Geld mitgenommen und jetzt muss er wieder arbeiten.
Achso, nein, gar nicht. Nein. Er hat halt jetzt Familie neu.
Ah, okay.
Und vorher in seinem Lebenskonzept so, man braucht ja dann doch, wenn man zu mehreren ist, braucht man ja mehr Geld. Und dann geht das Lebenskonzept das eben auch nicht auf mit, ich lebe vernünftig und habe halt eine Zeit von meinem Leben hat und viel gearbeitet und viel Geld angehäuft und davon lebe ich jetzt. Und ja, wenn sich das alles ein bisschen ändert, dann ist halt alles ein bisschen anders.
Das ist wahr.
Ja, so kann es ja passieren. Und zwischendrin sieht man, hat er mal ein paar neue Anzüge gekauft, dann denkt er, alter Schwede, cooler Style. Naja, so ist es.
So ist das. Jetzt wollte ich irgendwas sagen, aber jetzt habe ich es vergessen.
Das macht nichts. Wir können ja jetzt, nachdem wir ein bisschen weggeplaudert haben, kommen wir direkt zu unserem Konzept wieder zurück. Mit den Filmen und Serien, also mit allem Visuellen, war es das. Rührst du dir noch einen Drink, oder?
Nein, das klingt, das täuscht.
Ich habe eben auch schon überlegt, ich habe nur kaum noch Eis in meinem Glas. Außerdem bin ich ja jetzt wieder dran. Als nächstes Stichwort ist hier Croissants. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen zum ersten Mal Croissants selber gemacht. Croissants selber machen, Ole, man kauft Blätterteig und macht das so. Aber ich habe auch den Blätterteig dazu selber gemacht. Ich habe vor ein paar hundert Sendungen bestimmt auch schon mal über den YouTube-Kanal French Guy Cooking gesprochen. Ich weiß nicht, ob dich daran noch erinnerst. Das ist ein Franzose, der auf eine sehr nerdige Art ist halt so ein Nerd, so, weißt du, so einer wie wir. Den versteht man auch sofort, was sein Problem ist, dass es
was sein Problem ist.
Nein, so Blätterteig, ja. Das kann man ja nicht so einfach so, ja, das muss irgendwie geschichtet sein. So, nee, das muss man mal durchdenken, wie das funktioniert. Und dann hast du nämlich einen Hefeteig, der Hefeteig geht auf, dazwischen ist Butter, die Butter schmilzt und dann entstehen Hohlräume und dann entstehen diese ganz dünnen und tollen Schichten. Und darüber macht er sich halt total nerdig Gedanken, das macht er bei allen Themen so und taucht da richtig tief ein. Und da gibt es einmal eine wundervolle Folge, wo er über selbstgemachte Croissants als Franzose, der in Paris lebt, der eigentlich Zugang zu den besten Croissants der Welt hat, gibt es für ihn eigentlich keinen Grund, die selber zu machen, aber er hat es dann doch dankenswerterweise gemacht und so konnte ich die dann nachbacken und habe ich das abends schon mal gemacht, irgendwie bin erst um 10:30 oder so zum Supermarkt noch gefahren, habe noch Mehl und Hefe gekauft und habe dann den Teig angesetzt und am nächsten Morgen gab es dann, weiß ich nicht, glaube ich, habe bis 1 Uhr mittags oder so gebraucht, bis ich dann wirklich die Croissants da rausgezimmert hatte. Doch auch ganz leckere Croissants und das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal wieder gemacht und das ist wirklich, also der Aufwand ist immens, aber die Belohnung ist halt auch echt geil und wenn man gerade so eine größere Menge macht, dann friert man die halt ein und dann hat man wirklich selbstgemachte, richtig leckere Croissants, die man ruckzuck mal auftauen kann, also dauert irgendwie 20 Minuten mit Backofen vorheizen, vielleicht eine halbe Stunde und dann hast du halt echt ganz frische, selbstgemachte Croissants, die halt eben dieses, was bei vielen deutschen Bäckern so schade ist, der relativ gesehen niedrige Butteranteil, wo die dann halt nicht so intensiv werden, wie wenn du sie in Frankreich kaufst. Weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir in La Canova waren oder so, oder das ist ein Traum, so ein französisches Croissant.
Ja, wobei, da gibt's auch Unterschiede, gell? Also kannst du auch in Frankreich echt scheiß Croissants kaufen, habe ich auch schon
leider passiert. Ja, und da ist halt
aber stimmt schon.
Also 500 Gramm Butter dran, 500 Gramm Mehl, 350 Gramm Butter. So, das ist mal Verhältnis.
Ich finde ja, bei Schoko-Croissants ist es noch frappierender, was mit diesem Schokoteil passiert. Also,
da gibt's, das habe ich jetzt leider noch nicht geguckt, aber ich habe es in der Vorschau schon gesehen, dass er auch Schoko-Croissants macht und da passiert dann irgendwie ein Unglück und aber er hat dann irgendwie in der nächsten Folge hat er dann die Lösung, wie er seine Schoko-Croissants ein bisschen betrügerischerweise rettet und
ja, aber da gibt's auch so manche, da ist dieser Schokoteil irgendwie nicht richtig schokoladig und wirkt irgendwie nur nach so einem billigen Palmfettmüll.
Oh, bitte nicht.
Und dann gibt's
also halt Valrhona sollte es schon sein, oder?
Was bitte?
Valrhona-Schokolade.
Das so ich bin überfragt, aber
Schokolade.
Ah, okay, siehst du, da bin ich überfragt, aber also aus Konsumentensicht merke ich halt irgendwie, manchmal schmeckt die Schokolade und manchmal ist es eklig und das, ja, ohne jetzt da zu nerdig rangegangen zu sein bisher, möchte ich bitte den Link zu diesem Video.
Ja, suche ich raus, ist auch vermutlich, nein, ist sicher im Artikel auch verlinkt. Also wenn ich es nicht mache, machst du es, du räumst ja dann den Artikel dankenswerterweise, wenn ich den gemacht habe, nochmal auf und machst ihn hübsch, sodass ich
das genau, also wenn ihr bei Veröffentlichung in den Artikel klickt und da fehlen die Links noch, dann einfach immer nochmal 2 Tage später wiederkommen. Meistens
Robert macht das dann immer wieder ganz, weil ich vergesse das oder ich bin zu faul.
Ja, ich mache dann immer noch so Tags in den Artikel und Links und ordentliche Kursivsetzungen an den Stellen, wo das hingehört und so weiter.
Ja.
Kriegen wir schon. Du hast ja erst 570 Folgen geübt, das wird noch irgendwann. Irgendwann naja, wird das noch.
Dass ich die Sendung produziere, ist erst seit 2 Jahren oder so.
Das stimmt.
Seitdem, also da mache ich es öfter. Ich habe immer wieder auch geschnitten, aber dass ich mehr Sendungen mache oder sehr regelmäßig Sendungen mache, ist so seit 2 Jahren, seitdem du Papa bist.
Genau.
Ja.
Ja, gut.
Ich habe gesehen, irgendwie beim Durchscrollen, du hast noch ein Thema heimlich reingeschummelt.
Ja, habe ich gerade gemacht, genau.
Ja.
Es soll auch nur ganz kurz ein Aufruf sein oder vielleicht auch eine Frage an dich. Ich werde jetzt in die Verlegenheit kommen, mir einen Grill kaufen zu dürfen.
Hervorragend.
Für hier, für die Wohnung. Ich habe mir letztes
Jahr... Nicht drinnen grillen.
Nein, für die Terrasse natürlich. Ich habe mir letztes Jahr einen Grill gekauft für den Garten. Mhm. Und da habe ich einen großen Kugelgrill gekauft, so einen Weber-Klon damals vom Aldi. Da zahlt man irgendwie, weiß ich nicht, 70 oder 100, ich weiß nicht mehr genau, Euro für so einen...
Ach stimmt, da gab es auch eine Sendung, wo Christoph und du lange drüber philosophiert haben.
Ah, genau, ja, richtig.
Ja.
Also so eine schwarze Kugel aus Blech und man merkt dann schon, dass das eben nicht der Weber ist, sondern irgendwie der Aldi, weil man haut da Kohle rein wie bekloppt und macht da infernalische Feuerstürme da drin und dann hat es am Ende 200 Grad. Und man denkt sich, das ist ein bisschen traurig, ich hätte 500 erwartet, aber gibt's halt nicht so, ja. Weil einfach, weiß nicht, Blech zu dünn und... Klappe nicht dicht und so, also die üblichen Probleme. Mhm. Aber so um Würstchen zu verbrennen, reicht's. Und jetzt hätte ich gern für den Balkon oder Terrasse hier in der Wohnung, das wird jetzt demnächst, also ich meine, im Moment ist das Wetter ja noch etwas grauselig, aber irgendwann demnächst wird mich diese Frage heimsuchen.
Ich habe einen Wochenende gegrillt, kann ich gleich noch erzählen.
Ja, da hätte ich gerne einen Gasgrill und da bist du ja jetzt mein Prime-Ansprechpartner. Mhm. Und ich möchte aber keine 500 Euro ausgeben.
Okay.
Die habe ich einfach im Moment nicht. Ich würde mal sagen, so am liebsten würde ich irgendwo so bei 200, maximal 300 landen. Mhm. Das wäre so das, was ich anstrebe. Ich hätte gern die Option, auch mal was indirekt zu machen.
Das heißt, du brauchst also zwei Brenner?
Ich brauche mindestens zwei Brenner und ich brauche halt sowas mit Deckel, ja, also wo man so zumachen kann. Ich lege aber keinen Wert darauf, eine ganze Fußballmannschaft auf einmal versorgen zu können. Wenn das mal so ist, dass da eine Party ist und sind viele Leute da und dann dauert es halt was länger, dann ist das eben so.
Oder man fängt halt früher an und legt die Sachen warm.
Ja,
also viele Sachen kannst du ja auch gut ein bisschen ziehen.
Genau. Dazu sind die Partys einfach im Laufe der Jahre dann doch zu selten geworden, als dass das jetzt die nächsten 200 Euro Aufpreis rechtfertigt. Das ja, ist einfach ja. So.
Wir überlegen hier gerade, wie wir den Grill unterbringen, ob wir eine Outdoor-Kitchen bauen oder ob wir einfach nur irgendwie eine Lagerecke für Grills haben und die dann einfach immer raustragen, wenn wir irgendwie grillen, weil auch da, klar, eine Outdoor-Kitchen wäre total geil, mit wo du das Essen irgendwie über den Tresen reichen kannst und so, aber ist die Frage, ob man das braucht. Gut, also du brauchst einen Gasgrill. Kohle, jetzt einfach nur mal so ganz frei gefragt, Kohle ist im Moment keine Option für dich für da.
Ich bin A, nicht sicher, ob das überhaupt erlaubt wäre.
Okay.
Und B, mein Kohlebedarf kann ich im Garten befriedigen. Ich hätte hier, glaube ich, einfach gern Gas aus Convenience-Gründen.
Okay, ja, kann ich verstehen. Ist halt an und dann geht sofort.
Genau.
Ich gehe nämlich gerade im Moment in die andere Richtung und dann, ja, kämpfe ich.
Ja, es macht halt nicht so, macht auch nicht so viel Rauch und, ja. Also klar, es macht Rauch, wenn ich da irgendwas reintue, was raucht und wenn da Fett reintropft, dann raucht es auch, aber es macht jetzt nicht schon eine Menge Rauch und riesige Stichflammen, während ich irgendwie versuche, das zum Starten zu bekommen. Hm. Und das ist mir schon ein bisschen was wert. Und wie gesagt, ich habe einen Kugelkohlegrill im Garten. Das heißt, dieses Kohlegrillen ist mir nicht ganz aus der Welt. Das kann ich immer noch machen dort.
Ja, du bist ja in 10 Minuten im Garten.
Ja, jetzt sind es 20, aber ja.
Ja, sehr wurscht. Ja, gut. Also, was ich jetzt so spontan dir empfehlen würde, ist auf jeden Fall mal bei euch hinten,
wo ist denn 160 Grad Barbecue.
Ja, genau.
Vorbeizuschneiden. Aber mein Gefühl von dem Laden und ich war, glaube ich, zwei oder dreimal drin, ist, dass ich da unter 500 Euro eigentlich nur angeguckt werde, wie, ach, mehr kann er sich nicht leisten, das ist ja schade.
Ja.
Bin ich da schief gewickelt, oder?
Durchaus sagen die dann vielleicht sowas, aber also ich habe meinen Grill ja dort auch gekauft Und ich habe auch gesagt, hier, ich muss jetzt keinen Weber haben, ich muss jetzt nicht da ewig viel Geld ausgeben. Ich habe aber folgende zwei, drei Anforderungen. Und dann hat er mir erklärt, was ich wie für welchen Preis bekomme. Und dann habe ich mich für einen, ich habe einen Napoleon gekauft für, ja doch, 400 meine ich, habe ich gezahlt, oder 400 Ebbes. Ja, noch irgendwie mit einer Haube drauf, dann ist halt noch ein paar Euro mehr. Und ich, ach genau, ich wollte dann doch noch einen Seitbrenner haben. Also so ein quasi eine Herdplatte neben, Gasherdplatte ja. Nebenan.
Das hast du mir schon mal erklärt, man macht da irgendwie, weiß ich nicht,
kannst
was macht man da so? Barbecue-Soße.
Oder Kartoffeln warm machen. Oder du brätst Bacon, wenn du Burger machst.
Bacon-Burger machst.
Vorweg. Okay. Und so ein Kram. Funktioniert ganz toll. Du kannst auch einen Dutch Oven draufstellen. Habe ich auch schon gemacht. Aber ich glaube, beim Umzug haben sie uns kaputt gemacht.
Ja, ich habe auch ein paar Umzugsschäden festgestellt jetzt. Na.
Ja, merkt man es hinterher. Ja, also wie gesagt, da würde ich trotzdem mal hingehen. Einfach um mal mit jemandem, der den ganzen Tag nichts anderes macht als Grills besprechen. Dann hast du zumindest mal eine Empfehlung. Und dann kannst du dir überlegen, okay, 300 war mein Ziel, mit 380 bekomme ich genau das in einer sehr, sehr guten Qualität oder in einer XY guten Qualität von 360 Barbecue. Und dann kannst du doch nochmal gucken, ob nicht vielleicht sowas wie der Aldi oder vielleicht hat ja einer von unseren Hörern irgendwie einen Tipp, wo er sagt, Mensch, ich habe damals den Grill so und so gekauft und das ist genau die richtige Lösung. Wenn du eben indirekt machen willst, brauchst du auf jeden Fall zwei Brenner, meiner Ansicht nach, aber auch genau zwei Brenner. Also,
okay, das heißt also,
wenn du jetzt jede Woche Pulled Pork machen würdest, oder sehr, sehr regelmäßig wirklich diese ganzen Langläufer indirekt machen wollen würdest, ja, dann schon drei Brenner, dann grillst du aber auch nicht auf einem 200-Euro-Grill. Weil du dann eben doch mehr willst. Also das ist wie, keine Ahnung, wenn du vernünftige Cocktails und zwar viele machen willst, dann kaufst du dir halt auch nicht eine Tupperdose, sondern dann kaufst du dir einen Boston Shaker. Weißt du, um einmal alle vier Wochen einen Drink zu shaken, dann kannst du auch so einen Dreiteiler nehmen, den du am dritten Mal nicht mehr auseinanderkriegst, außer mit einer Zange. Das ist total gut. Das funktioniert, da kannst du einen Drink mit shaken, der sieht toll aus, der sieht schön im Regal aus, alles super. Aber wenn du jede Woche damit 10 Cocktails machen willst oder alle vier Wochen mal 40, dann möchtest du halt sowas wie einen Boston Shaker haben. Und ich glaube, das ist dann der Vergleich. Und wenn du jetzt feststellst, boah, Grillen auf dem Balkon, das ist das Allergeilste. Und wir sind uns einig, dass wir jedes Wochenende entweder ein Brisket oder ein Pulled Pork oder ein Ribs oder Pastrami oder sonst irgendwas essen, dann wirst du über kurz oder lang oder werdet ihr euch über kurz oder lang einig, der alte Grill wird wieder abgestoßen. Und dann kauft man sich halt, weiß ich nicht, einen mit drei Brennern und Seitbrenner und Sizzlezone und Schnickschnack und allem drum und dran, wenn man dann eben ein neues Hobby gefunden hat.
Aus deiner Erfahrung, wie ist das mit Temperatur? Also ich habe zum Beispiel mal bei einem Freund erlebt, der hat so einen relativ günstigen Grill, der optisch erstmal auf den ersten Blick genauso aussieht wie deiner, so von den äußeren Abmaßen, und ich glaube, der hat auch so einen Sideburner und der hat auch irgendwie zwei oder drei Brenner innen drin, aber es ist halt so, sagen wir mal, die Kuchenblechmafia würde sagen, dass, also es ist alles so dünnwandig, ja, wir haben da mal irgendwie alle Brenner auf Vollgas und das Ding zu und dann hat es mit Mühe und Not 240 Grad erreicht.
Okay.
Und da habe ich irgendwie gedacht, so, da müsste doch mehr gehen. Also das kann doch nicht sein. Wo geht die Hitze verloren und warum kommt da nichts bei rum? Wozu geht dieses Thermometer bis 350 Grad, wenn das jetzt irgendwie, ja, okay, es war Winter, es war nicht gerade warm draußen, aber ich hatte das Gefühl, das stimmt irgendwie nicht. Das müsste doch heißer gehen. Braucht man das oder würdest du sagen, scheiß der Hund drauf, das reicht? Oder wie ist
also, wenn du nicht Pizza machen willst, sehe ich keinen Grund. Oder ja, es gibt so, wenn du irgendwelche so Steaks ganz, ganz scharf anbraten willst, dann möchtest du es halt super, super heiß haben. Und bei Pizza hättest du gerne am liebsten 500 Grad, klar. Aber sonst, gerade wenn du diese Low and Slow Sachen machst, ja, 100 Grad und zwar über 6 Stunden oder über 10 Stunden oder 120 Grad und nicht dauernd schwankend. Das kann natürlich bei einem dünnen Blech dir auch passieren. Dass du dann so, dass es dann so ein dünnes Blech ist und dann kommt irgendwie so ein Sturm und dann ein Freund von mir macht da mit Alufolie hinten immer die Lüftungsschlitze zu. Weil er weiß, dass von unten genug Sauerstoff reinkommt, aber von hinten bläst es ihm halt dauernd ja nicht die Flamme aus, aber irgendwie die Flamme zur Seite und so. Deswegen hat er das hinten alles mal zugemacht. Und ja.
Okay.
Ja.
Gut, also bleibt festzuhalten, wenn ihr Tipps für mich habt, dann bitte gerne in den Kommentaren auf sneakpot.de ein Grill-Tipp sozusagen mal da lassen für mich. Das würde mir Freude bereiten und dann lassen wir das Thema jetzt auch gut sein.
Ja, sonst kann man dir auch notfalls einfach eine Mail schreiben, wenn man jetzt gerade unterwegs und nicht auf die Webseite kommt.
Genau, robert@sneakpot.de.
Oder in Sneakpot twittern oder sowas. Das ist
auf ja, egal wie. Ihr erreicht uns schon.
Ja.
Das kriegt ihr hin. Und genau. Ja, dann haben wir noch ein Feedback sozusagen zu einem Thema der letzten Woche. War das letzte Woche oder war das vorletzte? Ich glaube, es war letzte Woche. Erzähl doch mal.
Von der Polizei. Ja. Also zum einen. Genau, ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass ich von der netten Dame und dem Herrn angehalten wurde. Und dann kam
natürlich. Von der Rennleitung, wie wir unter Motorradfahrern sagen.
Bitte was?
Von der Rennleitung,
wie wir unter Motorrad. Ja.
Ja.
Ja, ich habe das Startsignal missachtet. und da kam jetzt die Rechnung sozusagen. 90 Euro Strafe, 25 Euro Auslagen und 3 Euro Gebühren. Also hat sich ordentlich gelohnt.
Ja, hätte und man ein schönes Stück Fleisch auf den Grill legen können für.
Oh, da hätte man viel Fleisch auf den Grill legen können, genau. Ja, also das war nicht so schön. Was uns aber auch noch erreicht hat diese Woche zum gleichen Thema, ist ein Audiokommentar.
Ah, warte.
Möchtest du den mit mir anhören?
Aber natürlich, ich bin völlig überrascht. Ich wusste nichts davon.
Ja, Überraschung. Jetzt geht's los.
Hallo ihr Lieben. Nachdem ich die Polizeiinspektionsfolge nun auch gehört habe, ich glaube, der offizielle Titel war Polar, möchte ich nun auch meine liebste Story mit der Polizei zum Besten geben. Und zwar weiß ich noch, dass ich ungefähr 19 war, also wirklich kurz oder gerade ein Jahr den Führerschein hatte und nachts, vermutlich irgendwie zu sehr später Stunde, von der Polizei angehalten wurde und ich war super aufgeregt. Die Situation hat sich aber noch ein bisschen verkompliziert, weil ich drei unfassbar betrunkene Gay Guys in meinem Auto hatte, die laut halt seltsame Dinge über mich der Polizei entgegengeschrien haben und ich der Officer, also der Polizeibeamtin wirklich versichern musste, dass ich nichts getrunken habe. Ja, und meine Tochter meldet sich jetzt zu Wort. Ich gehe mal nachher gucken. Bis dann. Tschüss.
Haha, sehr gut. I like. Ja, yeah. Betrunkene Gay Guys im Auto scheint mir eine sehr gute Idee zu sein für eine Polizeikontrolle. Ja.
Yeah.
Ich bin mal mit Christoph in eine Polizeikontrolle gefahren und wir hatten irgendwie unmarkierte Alkoholflaschen im Fußraum liegen.
Wow,
aber gut. Ja, die hatten keine Beschriftung und so, waren obskure rote Flüssigkeiten drin. Aber es hat ihn nicht interessiert.
Ja.
Ich glaube, das haben wir auch mal im Sneakpot erzählt, das ist irgendwie passiert. Da kamen wir gerade von der Sneak nach Hause. Überhaupt die meisten Polizeikontrollen hatte ich, wenn ich von der Sneak nach Hause gekommen bin.
Echt?
Ja, ich bin ja früher immer sehr weit gefahren, durch, wenn du überlegst, von, ach, von der Ostseite von Frankfurt und dann nach auf die Westseite zum Kinopolis rüber. Da hatte ich ja jedes Mal so 30 Kilometer oder so. Und das dann immer auf dem Rückweg so um 1:40 Uhr nachts oder sowas. Da bin ich öfter mal Ja, also zumindest, es gab mal so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jedes Mal auf dem Heimweg von der Sneak sehe ich mindestens ein Blaulicht. Mhm. Ein eingeschaltetes Blaulicht. Ob die dann mich anhalten, das ist eher selten vorgekommen im Vergleich, aber jedes Mal beim Heimfahren ein eingeschaltetes Blaulicht. So, das ist so, hat mein Bild von Frankfurt auch so ein bisschen geprägt, dass man so dachte, okay, immer wenn ich durch diese Stadt durchfahre nachts, ist irgendwann irgendwo Polizeieinsatz.
Ja, das ist schon so.
Ja.
Ja.
Und ein paar Mal hat es mich dann auch selbst erwischt. Ja, aber danke für die Einsendung. Sehr schön.
Ja, die wurde ja direkt hier abgeliefert sozusagen.
Ja, das ist mir schon klar.
Ja, ich hab nochmal nachgefragt, es war irgendwie nach dem Formationsturnier oder Training und hatte so halt die Jungs mit dabei. Und das war, ja, sehr unangenehm. Ist dann natürlich ganz friedlich ausgegangen, weil ganz klar war, dass sie nichts getrunken hatte und die anderen halt einfach stark waren. Und ja.
Ich meine, die Polizei sagt ja immer, man soll einen Designated Driver haben und der trinkt nichts oder die Designated Driverin.
Driverin.
Und das, ja, wenn das dann mal so ist, dass das wirklich so ist, dann muss die Polizei dann halt auch entsprechend das zur Kenntnis nehmen, dass das sozusagen vorbildhaft dort umgesetzt wurde.
Ja. Genau.
Ja, sehr schön. Also auch eure Polizeistories, liebe Hörer und Hörerinnen, sind hier gerne als Audiokommentar willkommen. Mhm. Das war jetzt sozusagen mit dem guten Beispiel vorangegangen.
Ja.
Bei info@sneakpod.de könnt ihr gerne einen Audiokommentar als MP3, MP4, was auch immer, anhängen und uns schicken.
Ein M4A, falls es dich interessiert.
Ja, das ist.
Es wurde einfach mit dem Handy aufgezeichnet und dann mir geschickt.
Und du hast es hochprofessionell hier während der Sendung in unsere Telefonkonferenz, also in unseres, das ist eine Studio-Link-Verbindung, die wir hier verwenden, eingespielt.
Oh.
Und ich konnte das sogar hören. Fantastisch. Ist auch mit auf der Aufnahme gelandet, auf einer eigenen Spur, also dieses Ultraschall, das ist schon toll.
Das ist, Ultraschall kann man nicht oft genug empfehlen. Also für alle die ihr euch jetzt mit dem Gedanken tragt, ach, so Podcasten, das ist nicht schwer, das kann ich auch. Ja, nein, ja. Schaut auf jeden Fall Reaper und Ultraschall an und geht dazu ins Sendegate. Einfach mal nach Sendegate googeln und nach Ultraschall googeln. Das ist einfach eine total geile Umgebung. Und die Community im Sendegate ist einfach super. Da kriegt man echt geholfen.
Da werden sie geholfen, so sieht's aus. Da fällt mir gerade ein, erinnerst du dich an unsere Aufnahme vom, zu Weihnachten, wo wir Frell-Podcast gespielt haben.
Ja.
Da kam doch noch ein Feedback, eine Meldung, wo die Redaktion, ja, ich weiß nicht, ob du das übersehen hast. Das
Ach
kam
doch, doch, so, doch.
Eine Rückmeldung der Redaktion NRW Vision, also ein Ort aus Vision und Nordrhein-Westfalen.
Mhm.
Das war, ich weiß nicht genau, was die Redaktion NR Vision ist, aber diese Redaktion dort hat in Vertretung einer Redakteurin sich diese Episode, die wir dort für den Frell-Podcast gemacht haben, vorgenommen, um zu besprechen, um ein bisschen zu eine Einschätzung zu liefern, wie das so gelaufen ist. Warum es zu dieser Einschätzung kam, ist mir komplett unklar.
Verstehe ich auch gar nicht.
Aber uns ist dann freundlicherweise das Ergebnis davon weitergeleitet worden. Und da steht dann eben, dass wir uns viel Mühe gegeben haben und authentisch dieses Konzept übernommen haben. Und dass wir, keine Ahnung, wir hätten ein bisschen mehr erklären können, was Pottwichteln ist, wurde uns sozusagen als Verbesserungsvorschlag.
Es war irgendeine Anmerkung, wo ich dachte, so, ah ja, jetzt komm, mal einen Punkt.
Und dann steht dazu zur Technik, dass wir eine Top-Audio-Qualität liefern.
Tja, siehst du mal.
Ja, siehst du mal. Hier, dieses Mikrofon, in das ich spreche, hat mich bei eBay, ich würde sagen, sowas wie 30 Euro gekostet.
Boah, das also, ist aber...
Da habe ich richtig aufgeschäppt. Also, Top-Audio-Qualität mit billigen Mikrofonen, immer gut. Man muss halt die richtigen billigen Mikrofone kaufen, das ist der entscheidende Punkt.
Ja, ich habe ein Headset, was auch 30 Euro kostet.
Naja, siehst du mal.
Ja, mein komplettes Setup, außer der Rechner, kostet keine 100 Euro.
Ja, mein komplettes Setup wird durch das Audio-Interface leider komplett aus jeglichen Fugen gesprengt, aber.
Gut, aber du hast bei dir ja auch jetzt die Möglichkeit, dass da mehrere Leute mit aufnehmen. Also du kannst eben noch 4 Mikrofone dran stecken.
Ja, ist richtig.
Oder 3 oder keine Ahnung.
Ich also 3 weitere halt noch, ja. Ja, egal. Also wir haben allerdings das Problem, dass wir durchgehend den gleichen Mikrofonabstand halten sollen.
Mhm.
Das kann man dir jetzt nicht vorwerfen. Ich glaube, dein Mikrofonabstand ist relativ fix.
Ich kann nicht viel machen. Selbst wenn ich husten möchte, muss ich hier leise drehen, dann kann ich husten. Und dann bin ich wieder da.
Ich genieße das ja durchaus, dass ich meinen Mikrofonabstand irgendwie lustig variieren kann oder direkt dieses Ding fressen. Also das hat, bei mir hat es durchaus Absicht. Ich mag das ganz gern, dass mein Mikro nicht an meinem Kopf festgeschraubt ist. Mhm. Claudia war noch dabei. Ich habe die Folge jetzt nicht nochmal spezifisch dahingehend angehört. Vielleicht bezog sich das auf sie, weiß ich nicht.
Das ist meine Unterstellung.
Nun, ist wirklich eine gemeine Unterstellung, weil ich glaube auch nicht, weil ich glaube, Claudias Mikrofondisziplin ist durchaus ziemlich gut. Es gibt ja noch einen vierten Kandidaten in diesem Podcast, dessen Mikrofondisziplin eine Katastrophe ist, aber der war nicht Teil dieser Sendung.
Jetzt plauderst du aber hart in Teller aus.
Ach, alle, die 500 gehört haben, wissen das.
Besonders die dabei war.
Ja.
Nein! Los!
Ja, also das war ein Feedback, was ich irgendwie witzig fand, dass da plötzlich so völlig ungefragt kommt da so ein Bewertungsbogen zu unserem Podcast rein. Ja. Fand ich lustig, aber ja. Ich wusste nicht so recht, in welche Schublade ich das stecken soll. Aber ich dachte mir, okay, dann haben wir jetzt mal also wie so ein ausgefüllter Fragebogen, meine Einschätzung zum Beitrag. Vielen Dank an die Redaktion der wie spricht man das aus? NR-Vision? NRW-Ision? Okay, also
Vision nicht so.
Genau, so ist das. Wir sind jetzt in NRW bewertet worden. Fantastisch. Mhm. Vielen Dank dafür.
Ja, Dankeschön.
Habe ich das jetzt zu sarkastisch rübergebracht? Man weiß es nicht.
Nee, gar nicht. Ich fand schon ein bisschen. Wirklich gut. Dass sich jemand die Mühe macht, eine Pottwichtel-Folge von jemand anders zu hören. Das heißt nämlich, dass ihr natürlich zuerst den normalen Frell-Podcast gehört haben muss und danach unsere Version des Frell-Podcasts.
Ja, das stimmt.
Und sich allein diese Mühe zu machen, finde ich toll.
Der Frell-Podcast ist übrigens mittlerweile, ich glaube, eine Folge vor der, die wir gemacht haben.
Ah. Jetzt bin ich gespannt, ob sie unsere nochmal machen oder ob sie sie auslassen und sagen, die gab es schon zu Weihnachten.
Ja, genau, das will ich auch noch wissen. Das ist das, wo, ja, man weiß ja, es gibt ja keinen festen Veröffentlichungsrhythmus, man muss jetzt halt warten. Genau. So ist das.
Beim Sneakpot hingegen müsst ihr nicht warten.
Naja, da lehnst du dich jetzt weit aus dem Fenster. Nur weil wir von letzter Woche auf diese Woche unseren Takt halbwegs eingehalten haben, auch wenn ich mit dem Schneiden ein bisschen gebraucht habe letzte Woche, so ist das doch möglicherweise noch ein bisschen wackelig mit unserem Zeitplan, aber wir bessern uns wieder. Und ihr wisst ja, auf sneakpot.de oder in eurem Podcatcher der Wahl findet ihr uns ja eh. Und wir tauchen da auf, wenn es was Neues gibt. Ansonsten könnt ihr auf sneakpot.de mal gucken kommen oder uns auf Twitter, Facebook fragen, wie es dann aussieht. Ja, da gibt es die neuen Folgen, wenn sie denn fertig aufgenommen sind. Technisch steht das jetzt hier wieder. Letzte Woche hatten wir ein bisschen mit den Technikthemen zu kämpfen. Diese Woche ist es sehr viel stabiler.
Gut, das hören die Hörer ja zum Glück nicht.
Nee, zum Glück nicht, aber es macht uns dann auch immer so ein bisschen Nerv, wenn es nicht so gut läuft. Diese Woche hatten wir es fantastisch.
Wir können halt dann nicht miteinander reden, wenn man den anderen eh fast nicht hört. Man weiß zwar, in welche Richtung der andere sprechen wird, worum es geht und man kann dann irgendwie was dazu sagen, aber wenn man den anderen wirklich die ganze Zeit klar hören kann, ist es schon wesentlich einfacher, das stimmt.
Ja, mein WLAN war letzte Woche ein bisschen grottig. Das hat sich mittlerweile gebessert.
Ja, und sehr gut.
Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ja, das heißt für euch sneakpot.de für die Kommentare, gerne Audiokommentare zu euren Polizei-Stories. Wo seid ihr kontrolliert worden? Was ist Lustiges passiert? Wie viel Alkohol hattet ihr getrunken? Wie viel Alkohol habt ihr den Polizisten angeboten? Haben die das genommen oder nicht? Das wollen wir alles wissen. und dann gerne senden. Und ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören und nächste Woche wieder einschalten, wenn wir eine Sendung gemacht haben. Ansonsten übernächste oder so. Ihr werdet es finden.
Wir machen
danke fürs Zuhören.
Wir machen bestimmt nächste Woche eine.
Der Stefan ist sehr viel zuversichtlicher als ich.
Ja, doch. Es macht uns ja auch Spaß. Wir machen es ja nicht nur aus Pflichtbewusstsein, oder?
Das würde ich nicht in Abrede stellen, jawohl.
Genau. Unsere Einsendung, Audio-Einsendung hat mir noch privat so unter der Hand gesagt, wenn die Hörer sich das wünschen, könnte sie sich vorstellen, das durchaus nochmal wieder zu machen. Aber das heißt, wenn ihr sie wieder hören wollt, dann sagt Bescheid.
Hat sie noch mehr Polizeistories?
Nee, aber vielleicht kann sie ja zu irgendwelchen anderen Themen in unserer Sendung was sagen oder wenn ich wieder Quatsch erzählt habe über Sachen, die ich in der Sendung losgelassen habe, dann bin ich nicht der Einzige, der das hört.
Sehr gut. Ja, also auch dazu sneakpod.de, um das zu kommentieren, bitte. Ihr wisst, wo ihr hin müsst.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.